herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und willkommen zur aktuellen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Nachdem die letzten Episoden, die letzten Folgen, ja, teilweise sehr, sehr strategisch waren, habe auch viel über die CES berichtet, kommt heute mal was, was eher so ein bisschen technisch ist, ein bisschen dichter an die Entwicklung, die HMI-Entwicklung ranrücken, und dachte, es ist mal wieder Zeit für eine Folge dieser Art. Jede und jeder hat eine Meinung zu HMIs. Menschen interagieren mit Technologie, die sehen dieses Stück Technik und sagen, ja, das mag ich nicht, da komme ich mit klar, da komme ich nicht mit klar. Also Menschen entwickeln spontan beim Umgang mit einer Nutzeroberfläche, mit einem Graphical User Interface, mit einem multimodalen Interface, mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, haben sie sofort eine Meinung. Das ist eine spontane Reaktion. Wir kennen das Gleiche zum Beispiel auch von Köchen. Ja, ich gehe in ein Restaurant, bestelle mir da was zu essen und stelle fest, ups, ja, ist ganz lecker, was hier läuft, aber ich hätte das so und so ein bisschen anders gemacht, da ein bisschen länger gegart oder ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gewürzt, wie auch immer. Ich habe da sofort eine Meinung zu. Ja, es ist, gilt genauso für Architekten. Ich schaue mir ein Haus an und sage mir, boah, das ist aber eine ganz schön hässliche Kiste geworden. Oder, boah, doch, gefällt mir. Coole Angelegenheit. Autodesigner. Ja, Autodesigner ganz genauso. All diese, ja, Menschen teilen das Schicksal mit uns, Gestaltern der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und es ist ein gutes Schicksal. Es kann aber auch ein nerviges Schicksal sein. Die Tatsache, dass Menschen sofort was damit anfangen können. Ein Mensch, der programmiert, der Zeilen von Code schreibt, der die testet und analysiert, der wird nie in die Situation kommen, dass Unmengen an Menschen mit seiner Arbeit in Kontakt treten und ihm dann sagen, was er hätte besser machen können oder was hätte anders laufen können. Es interessiert keinen, ob diese Line of Code ein Stückchen höher oder ein bisschen tiefer drin sitzt, aber ob der Button ein Stückchen weiter oben oder ein Stückchen weiter unten sitzt auf dem Bildschirm, das wiederum kann jeder diskutieren. Und es ist auf der einen Seite, kann es sehr nervig sein, auf der anderen Seite, es ist aber auch sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend, weil es so erfahrbar ist, weil Menschen damit interagieren und menschliche Reaktionen zeigen auf das, was ich tue. Unser Job als Profis, unabhängig davon, ob das jetzt HMI-Designer ist, ob es ein Koch oder ein Architekt ist, ist es nicht, einzelne Menschen abzuholen. Also wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, Mensch, das geht doch viel, viel einfacher. Warum hast du das Thema so und so und so gelöst? Das geht doch viel einfacher, wenn man das so und so und so anders löst. Ja, das ist richtig für diese einzelne Person. Dieser Mensch hat das für sich richtig reflektiert und richtig formuliert und kann mir das entsprechend sagen. Meine Kunst als Profi, als HMI-Designer, ist es, nicht jeden Menschen einzeln abzuholen, sondern mit einer Lösung in richtig guten Fällen 80 oder sogar 90% aller potenziellen Nutzer und Nutzerinnen dort abzuholen, wo sie stehen. Das ist die eine Seite. Das ist der eine Punkt, warum wir Profiköche brauchen, warum wir Profi-Architekten brauchen und warum wir Profis im HMI-Design brauchen. Und dazu kommt noch, und das ist ein weiterer Aspekt, ist es das Brechen von Gewohnheiten. Also zu erkennen, wie Menschen ticken und dann auch zu sagen, okay, ich breche das ganz bewusst. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir mögen, wenn Dinge so sind, wie sie schon immer waren. Und ja, wenn, aber da mal einzusteigen, zu sagen, ich mach's mal anders. Also das erste iPhone 2007 war im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle ein Game-Changer, weil alles anders war als vorher. Aber da haben die Profis gesagt, ja, das wird funktionieren, das werden die Menschen so akzeptieren. Und heute können wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen, als dass wir Icons auf einer Glasplatte haben, die wir berühren und durch die Gegend schieben können und das dann mit zwei Fingern zoomen und swipen und so weiter und so fort. Ja. Also das Brechen von Gewohnheiten und damit das Triggern von Innovationen. Das ist der zweite Grund. Also einmal haben Profis die Aufgabe, möglichst größte Teile der Nutzergruppe abzuholen. Und zweitens, Brechen von Gewohnheiten, um Innovationen zu erzeugen. Das als kleiner vorausgeschickt. Die HMI-Entwicklung sollte von Parametern von Wissenschaftlichkeit getrieben sein. Macht es einfacher in der Kommunikation, weil wenn mein CTO, mein CEO, mein Projektleiter auf mich zukommt und sagt, Mensch, Peter, das HMI hätte ich ja anders gelöst, so und so, ist es doch viel, viel einfacher. Wenn ich dann einen Satz Parameter habe und sage, ja, für dich selber hast du recht, aber wir werden diese Kriterien zu einem hohen Maße erfüllen und damit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Nutzerfreundlichkeit innerhalb der Nutzergruppe erzeugen, eine hohe, da hat es dann entsprechend nochmal eine andere Schlagkraft, nochmal eine andere Argumentationskraft. Und da gibt es unheimlich viele dieser Parameterlisten, viele Tools auch zum Bestimmen des Ganzen, ob es jetzt die TRL-Checklist ist, die Heuristiken von Nielsen, gibt es eine ganze Reihe. Ich werde mich heute hier auf eine sehr, sehr generische, einen sehr, sehr generischen Satz Regeln zurückziehen. Das ist die ISO 9241. Speziell dort im Fokus der Teil 110. Viele Menschen glauben, dass die ISO 9241 identisch ist mit der ISO 9241 Teil 10. Nein, Teil 10 ist nur ein Teil von rund 50 Teilen, die diese Norm hat, dieser ISO-Standard hat. Aber genau dort sind die Prinzipien der guten Dialoggestaltung niedergelegt. Und was ich heute machen möchte, sind drei Dinge. Einmal so den Hintergrund und die Geschichte der ISO 9241 darlegen. Dann die Dialogprinzipien bei der HMI-Gestaltung darlegen. Was bedeutet das eigentlich? Und dann habe ich aus meiner ganz persönlichen Sicht drei zukünftige Herausforderungen für die 9241, insbesondere den Teil 110, identifiziert. Die möchte ich kurz anreißen. Also die drei Punkte, Hintergründe, Dialogprinzipien und zukünftige Herausforderungen. Die ISO 9241 ist, wie gesagt, eine Normenreihe, international, gilt weltweit, die sich mit der Ergonomie, der Usability, der Mensch-System-Interaktion, der Mensch-Technologie-Interaktion befasst. Ursprünglich hieß sie ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten. Da kann man schon ein bisschen rauslesen, eigentlich wird es ja ganz deutlich, wo diese Norm herkommt. Die ist so in den 80er Jahren entwickelt worden, als die ersten PCs auf Schreibtischen auftauchten. Da sagte man sich, uiuiuiui, diese neue Technologie, da müssen wir was machen, das können wir nicht einfach so durchgehen lassen. Es könnte ja gefährlich sein, lass uns da mal ein paar Regeln aufstellen. Ja, das war der Ursprung und man sieht es an so ein paar Details noch. Im Laufe der Jahre ist sie aber deutlich generischer geworden. Ja, es ist aber die Bürotätigkeiten und die Bildschirmgeräte weit hinausgewachsen und wurde deswegen 2006 in die Ergonomie der Mensch-System-Interaktion umbenannt. Also deutlich allgemeiner formuliert, weil sie eben einen deutlich breiteren Anwendungsbereich hat. Ich hatte es eben schon erwähnt, vor zwei bis drei Sätzen in den 80er Jahren entwickelt worden, als die Computer- und Bildschirmarbeitsplätze deutlich sichtbar wurden in Büros. Ein deutlicher Meilenstein war die Veröffentlichung von Teil 11, der heutige Teil 110, also der, um den es heute im Kern gehen soll. Das war 1998, ist der gekommen. Eine klare Definition von Gebrauchstauglichkeit, von Usability einführte. Das war ein Kern. Punkt, das war ein Wendepunkt. Man sagt, okay, jetzt haben wir Usability definiert. Ich persönlich bin überrascht, dass dieser Begriff erst so spät wirklich sauber definiert worden ist. Es gab mit Sicherheit vorher schon diverse Definitionen, aber dass es in der ISO auftaucht, und die war ja zu dem Zeitpunkt dann schon 15 Jahre alt, dass man den dann erst eingeführt hat. Aber ich habe es recherchiert, es war wohl so, dann glauben wir das auch einfach mal. Ja, Usability, ich habe es mit Sicherheit x-fach schon gesagt, ist das Ausmaß, in dem ein Produkt von bestimmten Nutzern, einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden können, also die Qualität dieser Nutzung, ja, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Das ist die Standarddefinition laut ISO für Usability. Es geht um bestimmte Nutzer, bestimmten Nutzungskontexten. Gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein, wäre mit Sicherheit auch nochmal eine extra separate Folge hier für den Mensch-Technik-Podcast. Was ist eigentlich Usability und wie unterscheidet sie sich von User Experience? Dann gab es ein europäisches Forschungsprojekt, das hatte den wunderbaren Namen MUSIC, Measuring the Usability of Systems and Contexts. Das hat um 91, 92, 93 rum Methoden zur Messung von Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit entwickelt und damit die Grundlage für Teil 11, heutigen Teil 110 der ISO 9241 abgebildet. Struktur und Inhalte. Die 9241 besteht aus knapp 50 Teilen. Verschiedene Aspekte der Ergonomie, der Usability, der Mensch-Technik-Interaktion werden dort abgebildet. Die zentralen Teile sind einmal Teil 110, um den es heute geht, Grundsätze der Dialoggestaltung, 7 Prinzipien, mit denen ein Dialog gestaltet werden kann. Teil 210 ist der Teil, der häufig dafür verwendet wird, um User Experience zu definieren. Also in 110 wird Usability definiert, das ist richtig. 210 behaupten viele, sei dazu da, User Experience zu definieren. Und das stimmt nur so halb. Im Teil 210 wird unter anderem User Experience definiert. Da wird auch Usability nochmal definiert. Ja, ist die gleiche Definition wie im 110, aber 210. Eigentlich im Kern beschreibt die 210, der Teil 210, den Prozess der menschzentrierten Gestaltung. Also wie mache ich es denn eigentlich? Wie kann ich interaktive Systeme so gestalten, dass ich hohe User Experience und hohe Usability erreiche? Und Zentraleinbeziehung von Nutzerbedürfnissen während des gesamten Entwicklungsprozesses. Also darum dreht sich im Kern der 210. Und es ist nicht einfach nur die Definition von User Experience, wie viele auch meiner Expertenkollegen das so glauben. Die 9241 hat maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Usability, von ergonomischer Gestaltung in der Soft-Hardware-Entwicklung, in der Technologieentwicklung, in der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen zu schärfen. Ja, und sie bieten halt Entwicklern, Designern, Grafikern, Psychologen eine sauber strukturierte Grundlage, um Produkte, um HMIs zu erschaffen, die den Bedürfnissen von Nutzern und Nutzerinnen gerecht werden und gleichzeitig Effizienz, Zufriedenheit fördern und so weiter. Also das ist mit diesen Regeln möglich. ISO-Normen sind per se keine Gesetze, also man muss sich nicht an sie halten. Sie kriegen gesetzesähnlichen Charakter, wenn sich Gesetze explizit darauf beziehen. Also es gibt in der Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel einen Hinweis darauf, dass die ISO 9241 in bestimmten Kontexten einzuhalten ist. Ja, und das wiederum ist eine Verordnung, die hat einen gesetzesähnlichen Charakter und damit zieht sie die ISO-Norm auf ein gesetzesähnliches Level hoch. Aber das ist auch ganz frank und frei gesagt, wenn es nicht explizit anders irgendwo dasteht, muss man sich nicht an ISO-Normen halten. Bietet sich aber immer an. Kleiner Tipp von mir als erfahrener Entwickler und erfahrener Technologieexperte, bietet sich immer an, wenn eine Norm da ist, sich auch dran zu halten. Okay, soweit als kleine Einleitung zur Thematik. Die Dialogprinzipien, worum geht es denn eigentlich? Es sind 7 Stück: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbreite, Robustbarkeit, Robustheit gegen Benutzerfehler und Benutzerbindung. Also, fangen wir an. Aufgabenangemessenheit. Die Aufgabenangemessenheit schaut hin, kann ich denn eigentlich überhaupt mit dem, was ich an Technologie habe, mit dem HMI, was ich habe, meine Aufgabe lösen? Und Usability, die Qualität einer HMI, lässt sich immer nur dann bestimmen, wenn ich eine Aufgabe damit löse. Einfach nur rumspielen liefert mir keine Informationen, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, wird deswegen nicht betrachtet, sondern ich habe ein bestimmtes Ziel. Und da schaue ich dann hin, also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, das Navigationsziel Berlin-Brandenburger Tor in mein Navigationssystem einzugeben, dann wird geschaut, okay, das Ziel ist diese Aufgabe, die ist zu lösen, und dann schaut man halt hin, wie gut gelingt das? Wie gut kriegt mein Nutzer, meine Nutzerin das entsprechend hin? Aufgabenangemessenheit heißt halt eben, habe ich dafür das richtige Werkzeug? Bekannte von mir, die hat Briefe immer mit Excel geschrieben. Ja, und Excel ist definitiv nicht aufgabenangemessen, um Briefe zu schreiben. Die aufgabenangemessene Software ist zum Beispiel Word. Ja, wenn ich mich im Microsoft Cosmos aufhalte, ist Word einfach genau die aufgabenangemessene Software, bietet mir die aufgabenangemessene HMI, um einen Brief zu schreiben. Diese Frau hat es immer in Excel gemacht. Und muss man fairerweise dazu sagen, sie war Buchhalterin und hatte sehr oft so Rechenoperationen innerhalb des Textes, um die Mehrwertsteuer zu bestimmen, um irgendwelche Rabatte in Abzug zu bringen oder Mahngebühren aufzuschlagen und. Und von daher hatte sie da so Formeln hinterlegt und dann hat es ein Stück weit wiederum auch Sinn gemacht. Aber wie gesagt, klassisches Beispiel dafür. Excel ist aufgabenangemessen für eine Tabellenkalkulation und Word zum Schreiben von Texten. Zweiter Punkt, Selbstbeschreibungsfähigkeit. Selbstbeschreibungsfähigkeit ist die Frage danach, inwieweit kommuniziert eine HMI, kommuniziert eine Technologie zu mir? Inwieweit erklärt sie mir, was sie tut und wie ich es zu tun habe? Ja, inwieweit ist das Ganze eigentlich verständlich? Weiß ich, was ich zu tun habe? Weiß ich, wie ich es zu tun habe? Kriege ich bei erfolgreicher oder auch nicht erfolgreicher Ausführung eine angemessene Rückmeldung? Sagt die mir, jawohl, ja, richtige Eingabe, du hast Berlin-Brandenburger Tor korrekt ins System eingegeben, ich starte jetzt die Navigation, du kannst jetzt losfahren. Wenn das eindeutig mitgeteilt wird, dann habe ich eine hohe Selbstbeschreibungsfähigkeit. Wenn da auf dem Button draufsteht Navigation oder wenn da eine Zieleingabe draufsteht oder wenn da Sonderziele oder was auch immer draufsteht, ja, das ist dann halt eben, trägt zur Selbstbeschreibungsfähigkeit bei. Also wie gut kommuniziert eine Oberfläche ihre Funktionalität und das, was ich damit zu tun habe. Dritter Punkt ist die Erwartungskonformität. Erwartungskonformität heißt, inwieweit verhält sich das System so, wie ein Nutzer oder eine Nutzerin es erwartet. Da spielt zum Beispiel das Thema externe Konsistenz eine große Rolle. Also wie weit ist ein bestimmtes System, eine neue App, die ich mir auf mein Smartphone runterlade, inwieweit folgt sie mir bereits bekannten Regeln und entspricht damit meiner Erwartung? Ja, also immer dann, wenn ich einen grünen Knopf drücke, dann sollte irgendwas ausgelöst oder passieren. Das habe ich irgendwo gelernt mal. Und wenn ich jetzt eine neue App habe mit einer neuen HMI, mit einer neuen Mensch-Maschine-Schnittstelle, und da ist wieder ein grüner Knopf und der macht genau das, was ich erwarte, nämlich dass irgendwas ausgelöst wird, dass ja, eben die Navigation gestartet wird, dann ist das erwartungskonformiert. Und da kommt jetzt noch ein anderer Begriff ins Spiel, und zwar ist es der Begriff des mentalen Modells. Also Menschen haben, wenn sie mit Nutzer, naive Nutzer, nicht technologisch vorgebildete Nutzer, Leute, die nicht in die Entwicklung des Systems eingebunden sind, haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie etwas funktionieren soll. Die bringen ein mentales Modell mit, was sie anwenden auf das, was sie sehen. Und niemand, wo das Modell des Nutzers, das mentale Modell des Nutzers übereinstimmt mit dem Modell des HMI, also mit dem HMI selber, dann funktioniert es, dann ist es in Ordnung. Probleme bekommen wir, wenn diese Modelle nicht kompatibel sind. Und das passiert häufiger, als man denkt. Entwickler, gerade Softwareentwickler, aber auch zum Teil HMI-Entwickler, Designer, sind eine besondere Art Menschen. Ja, wir sind, also ich habe auch einen Hintergrund im technologischen Bereich. Ich bin studierter Maschinenbauer. Glaubt mir auch kaum noch einer heute. Und mit der Thematik, damit habe ich eine bestimmte Verdrahtung in meinem Hirn drin. Eine technologieorientierte Verdrahtung. Und damit, mit dieser technologieorientierten Verdrahtung, mit meinem Entwicklermodell, mit dem mentalen Modell des Entwicklers, entwickle ich etwas. Entschuldigung. Dann entwickle ich etwas, eine Technologie, und lege sie jemandem vor, der ein anderes Modell hat. Ja, und unser Job, mein Job als HMI, Gestalter, Designer, Experte, ist es, diese Modelle in Übereinstimmung zu bringen. Und zwar, das ist das große Ziel, die Technologie an das mentale Modell des Nutzers anzupassen, um, und jetzt kommen wir wieder auf den Kernbegriff zurück, um den es hier geht, die Erwartungskonformität möglichst hochzusetzen. Nächster Punkt ist die Erlernbarkeit. Hier auch nochmal eine kleine Fußnote dazu. In der ursprünglichen Version der ISO 9241 Teil 110 stand da Lernförderlichkeit. Da kommt dann auch wieder so ein bisschen das Gedankenspiel aus den 1880er Jahren durch, also die Computer auf den Schreibtischen in den Büros auftauchten. Na, wenn die Menschen schon mit so einer unmenschlichen Maschine wie einem Computer arbeiten müssen, dann soll das wenigstens ihr Lernen fördern. Dann sollen die was davon haben. Ist heute nicht mehr der Fall. Keiner geht mehr davon aus, dass man irgendwie ja Computer braucht, um zu lernen, oder andersrum, dass man überhaupt noch mal irgendwas ohne Computer machen kann. Und von daher ist es umbenannt worden in Erlernbarkeit. Kann ich das denn überhaupt erlernen? Ja, wie weit wird ein Nutzer angeleitet? Wie weit werden geeignete Metaphern verwendet? Ja, soll möglichst eine geringe Zeit vergehen, bis Nutzer damit umgehen können. Und es ist auch so, dass gerade im Fahrzeugkontext bestimmte Technologien gar nicht 100% erlernbar sind. Ich habe über viele, viele Jahre hinweg, 20 Jahre im Stück nahezu BMW-Autos gefahren, hatte da immer den aktuellen iDrive drin, also diesen Drehdrücksteller, so ein haptisches Drehdrückstellteil mit so ein paar schönen designten Knöpfen außenrum. Und da war die Blindnutzung erlernbar. Das heißt, ich konnte dann, wenn ich dieses System hatte, über die Jahre hinweg, habe ich gelernt, einmal draufdrücken und dann zweimal nach rechts drehen, dann den Knopf oben links drücken und dann wieder zurück und so weiter. Also bestimmte Dinge, da konnte ich dann blind, also die Augen auf der Straße lassen, konnte dann aber wechseln zwischen der Navigation und den Medien und oder einen Telefonabruf absetzen. Ja, ohne, dass ich hingucken musste. Das heißt, dieses System hatte eine gute Erlernbarkeit. Das ist bei Touchscreens, wie wir sie heute in Autos drin haben, nicht gegeben. Ein Touchscreen fordert mich immer dazu auf, hinzugucken. Ohne visuelle Rückkopplungsschleife kann ich das Teil nicht nutzen. Das heißt also, die Blindbedienbarkeit ist nicht erlernbar auf Touchscreens. Also ist die Erlernbarkeit dort schlechter. Nur als ein Beispiel, wie man es betrachten kann. Steuerbarkeit, Steuerung des Dialogs durch den Nutzer oder die Nutzerin. Usability ist immer dann gegeben, ein gutes Gefühl ist immer dann gegeben, eine große Sicherheit ist immer dann gegeben, wenn der Mensch das Gefühl hat, im Fahrersitz der Interaktion zu sitzen. Ich als Nutzer, als Nutzerin, bin in der Lage, den gesamten Prozess komplett zu kontrollieren. Dass wir das nicht sind, wenn das spätestens ab der dritten Software-Ebene überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist, dass da irgendwelche Bits und Bytes hin und her geschoben sind, ist ein ganz anderes. Es geht ums Gefühl der Kontrollierbarkeit oder eben das Gefühl der Steuerbarkeit. Ja, den Nutzer dahin zu bringen, dass immer genau das passiert, was man erwartet, dass immer genau das dort ist, wo ich es erwarte. Also das ist dann halt eben, und dass auch nichts einfach so passiert. Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin davor sitzt und sagt, huch, was passiert denn jetzt? Oh, das ist aber ulkig. Ja, ach, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nee, der macht ja, was er will. Ja? Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich eine schlechte Usability und eine geringe Steuerbarkeit. Robustheit gegen Benutzerfehler ist der vorletzte Punkt, den ich hier im Rahmen dieser Kriterien der ISO 9241 Teil 110 aufliste. Wir machen alle Fehler. Ja, es passiert halt mal, dass man den falschen Knopf drückt, dass man aus Versehen hier und da landet. Manchmal ist es auch gewollt, dass man so, ja, in so einem explorativen Modus, in so einem Entdeckermodus durch eine neue App durchgeht und mal guckt, was passiert denn da, was ist denn da und wo ist denn diese Funktion und was verbirgt sich denn hier dahinter? Und da gibt's halt eben dann einfach, ja, Situationen, wo man mal eine Sackgasse reinläuft, wo der Nutzer, die Nutzerin nicht mehr weiter weiß oder wo auch mal was schief läuft. Und Robustheit gegen Benutzerfehler heißt, das System toleriert diese Fehler und ermöglicht eine leichte Korrektur durch den Menschen. Also, dass ich einfach wieder zurückkomme, dass ich immer so ein kleines Häuschen oben links in der Ecke habe, wo ich immer auf den Hauptbildschirm komme. Oder dass ich so in den Internetbrowsern sind die meistens oben links, dass ich dann so ein kleines Pfeilchen habe und einfach wieder auf die Seite davor komme. Ja, das sind so klassische Möglichkeiten, Robustheit gegen Benutzerfehler zu machen. Dazu halt eben, ja, möchtest du diese Datei wirklich löschen? Möchtest du dieses Programm wirklich beenden? Also diese manchmal etwas nervigen Fenster, die überflüssig sind, wenn alles gut läuft, die aber einen wirklich auch vor Katastrophen retten. Nicht, dass man aus Versehen mal irgendwas einfach löscht. Ja, sondern dass da eine Rückfrage dahinter dabei ist, die dann sagt, okay, sorry, und selbst wenn ich dann eine Datei lösche, dass die dann vielleicht noch in einem Papierkorb liegt, dass ich die dann wieder rausholen kann. Ja, alles das sind Maßnahmen, die Robustheit gegen Benutzerfehler erhöhen. Und zu guter Letzt, das letzte Kriterium ist neu dazugekommen, das ist die Benutzerbindung. Also es gibt die jetzige Version, die ist 2020 veröffentlicht worden, seitdem verfügbar und gültig. Und da ist die Benutzerbindung als Kriterium der Dialoggestaltung mit dazugekommen. Heißt, so ein System ist einladend, es ist motivierend. Es bringt mich in die Lage, oder es macht mir Spaß, damit zu arbeiten. Und es bringt mich in die Lage, da positive Emotionen zu entwickeln. Und das ist einfach positiv zu sehen. Man sieht auch, dass das wäre also eine Sache gewesen, die in 80er Jahren als die erste Version rauskam, überhaupt nicht vorstellbar war. Ja, da waren Computer, die Bösen, die Knechte, da durfte kein Spaß sein, es durfte nicht einladen, motivieren, sondern im Gegenteil. Ja, man sollte, wenn es irgendwie, die Finger davon lassen, weil es ja alles Teufelszeug ist. Ich übertreibe ein bisschen, aber so war damals ein bisschen das Mindset. Gut, kommen wir zum dritten Punkt heute, zukünftige Rolle. Welche Rolle spielt die ISO 9241 in der Zukunft? Und außer Frage, sie war wichtig, sie ist wichtig, sie wird wichtig bleiben. Sie ist einer der ganz großen Leitsterne meiner Arbeit. Es gibt die Teile 910 und 920, in denen multimodale Interaktionen betrachtet werden und definiert werden. Ja, also nicht nur das visuelle und haptische, sondern halt eben auch auditive Elemente, Sprachelemente, all das. Also insbesondere taktile, haptische Interaktion, nochmal wann vibriert was, wie sollte sich was anfühlen. Solche Themen werden jetzt in die ISO zunehmend aufgenommen, weil man eben feststellt, dass HMIs multimodal sind. Ja, und Multimodalität, ich nenne sie auch mal gerne Humane HMIs, also menschähnliche HMIs, das ist ein Thema, was sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Also so einfach, es gibt nur noch, also es gibt eigentlich, ja, gerade im Fahrzeug einfach nur noch irgendwas, wo ich drauf rumtippe und das war's dann, oder ein Drehrücksteller, mit dem ich dann irgendwas manipuliere. Solche Lösungen sind auf dem Rückzug. Ich habe jetzt noch eine Gestenerkennung, ich habe eine Spracherkennung, ich habe eine Sprachausgabe, ich habe vielleicht auch Vibrationen im Sitz oder im Gurt. Ja, also es wird so ein holistischer Ansatz sichtbar, der ganz stark kommt. Und Das reflektiert sich halt eben für die in der 9241. Ein weiterer Trend, zukünftiger HMI-Trend, sind Augmented Reality und Virtual Reality, also überlagerte Realität. Ich habe eine Brille vor den Augen oder ein Head-Up-Display vor Augen und auf denen wird mir zusätzlich zur analogen Umwelt, zu der Welt, die ich ohnehin sehe, wird mir Information eingespielt. Ja, digitale Information, digital ermittelte Information, zum Beispiel die Geschwindigkeit oder ein Abbiegepfeil in der Windschutzscheibe. Oder wenn ich die Apple Vision Pro trage und ich laufe damit durch die Gegend, kann mir vielleicht einmal eines Tages angezeigt werden, wer ist es denn, mit wem rede ich denn hier? Ja, ich habe ein fürchterlich schlechtes Namensgedächtnis, ich stehe vor jemandem, den ich seit x Jahren kenne und mir fällt aber ums Verrecken nicht ein, wie heißt denn der jetzt? Und wenn ich da so eine Brille auf hätte, wo steht, ja, das ist der Max Müller, wäre ich doch deutlich entspannter. Also das ist Augmented Reality und Virtual Reality sind dann Realitäten, die komplett entkoppelt sind, wo Menschen dann halt in komplett abgeschlossenen digitalen Räumen sich bewegen. Die 9241, wie alle Normen, entwickelt sich kontinuierlich weiter, um genau diesen Anforderungen, eben der Multimodalität auf der einen Seite und den immersiven Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality gerecht zu werden. Ja, also es gibt dort dann eben Ansätze, Gedankenspiele, wie man das entsprechend berücksichtigt. Also zum Beispiel die 820, die ist vor einem Jahr ungefähr herausgekommen, ergonomische Leitlinie für die Interaktion in immersiven Umgebungen. Ja, also da wird dann halt entsprechend auf die immersiven Umgebungen reflektiert. Und das geht dann um die spezifischen Herausforderungen in Virtual Reality, Augmented Reality, Umgebungen. Gut, der dritte Punkt, in denen ich die Zukunft der 9241 sehe, ist das Thema künstliche Intelligenz. Die fortschreitende Integration von KI erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die sehe ich im Moment nicht. Ist auch noch relativ vergleichsweise neu, das Thema. Aber da sollten wir uns Gedanken drüber machen. Ja, also zukünftige Ergänzungen könnten spezifische Richtlinien für die Gestaltung von KI-Systemen enthalten. Da geht es dann um so Themen wie Nutzerautonomie, um ethische Überlegungen, aber auch die Frage, wie weit können wir denn unser Nutzer, unsere Nutzerin durch ständige Adaptionen überlasten. Also wo ist denn da eine Grenze? Gibt es da eine Grenze? Vermutlich ja. Aber wo ist die? Wie definiere ich die? Wie finde ich die? Ja, und die wird auch nicht statisch sein. Ja, die wird dynamisch sein. Die wird sich im Laufe der Zeit verändern. Die wird sich in Kontexten verändern. Aber da einfach herauszufinden, wo ist die Grenzlinie zwischen einer positiven Adaption, einem Anpassen an Nutzer, Nutzerinnen, Bedürfnisse, an Kontexte und wann fangen wir an, unsere Nutzer und Nutzerinnen zu verwirren. Zusammengefasst, die 9241 in allen ihren Teilen war zentral, ist zentral, wird wichtig bleiben. Die Kriterien sind wahrlich nicht erschöpfend. Sie geben einem ja nicht genau vor, was ich jetzt tun und lassen soll. Aber sie sind eine sehr, sehr gute Richtlinie. Sie sind sehr, sehr sauber, listen sie auf, worauf ich achten sollte, wenn ich eine HMI-Lösung entwickle. Ja, das war die heutige Folge zum Thema ISO 9241 mit Fokus auf den Teil 110, den Dialogprinzipien für eine gute Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. War ein bisschen eine technische Folge, aber ich denke mal, zwischendurch können wir auch gerne mal tiefer in solche Themen abtauchen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.